NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekan, schönen guten Abend. Steueroase, das war Panama auf der schwarzen Liste der EU nur kurz. Die EU-Finanzminister haben diese Liste heute deutlich gekürzt. Wir berichten und kommentieren. Obwohl es noch keine Bundesregierung gibt, werden inzwischen schon die Ausschussvorsitze verteilt. Auch das ein Thema. Außerdem geht es um eine schockierende Tat an einer Schule in Lünen. Ein 14-Jähriger wurde getötet, wahrscheinlich von einem Mitschüler. Und wir blicken erneut nach Israel, wo US-Vizepräsident Mike Pence heute die Klagemauer besuchte. Zum Schluss dann noch die Oscar-Nominierungen, die heute bekannt gegeben wurden. Eine Lübeckerin kann noch vom wichtigsten Filmpreis träumen. Wir beginnen aber mit dem Thema Türkei. Die hat heute ihre Offensive in Nordsyrien nochmal vorangetrieben. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte und kurdischen Kämpfern flogen trotz schlechter Wetterbedingungen türkische Kampfjets über die Kurdengebiete. Auch am Boden rückten türkische Streitkräfte weiter gegen die Kurdenmiliz YPG vor. Dass dabei auch deutsche Panzer rollen, scheint inzwischen unstrittig. Gut 350 Leopard 2 Kampfpanzer hat Deutschland an die Türkei verkauft. Dabei wurden keine Einsatzbeschränkungen vereinbart. Die Linke fordert eine Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel in der kommenden Woche. Christina Nagel berichtet aus Berlin.
Türkische Soldaten auf Leopard-2-Panzern, die Grenze nach Nordsyrien überqueren. Für den linken Verteidigungsexperten Alexander Neu sind das Bilder, die für sich sprechen. Die von einer verfehlten Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung zeugen und von einer verqueren, verdrucksten Türkei-Politik.
Insgesamt von einem unklaren Lagebild zu sprechen, ist absurd. Die Bundesregierung weiß genau, was von sich geht. Und eine völkerrechtliche Bewertung ist natürlich möglich.
Die Bundesregierung konnte sich bisher nicht zu einer klaren Wertung der türkischen Offensive in Nordsyrien durchringen. Es blieb von Seiten des Auswärtigen Amtes bei etwas bemüht, wenn auch sorgenvoll klingenden Appellen an die Vernunft.
Um eben die Risiken in diesem syrischen Konflikt, der politisch gelöst werden muss, nicht noch weiter in die Höhe zu schrauben.
Linke Politiker, aber auch Grüne wie Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt haben dafür nur wenig Verständnis. Für sie ist die Lage eindeutig.
Es gibt keinen Grund, übrigens auch völkerrechtlich nicht, weil man sich bedroht fühlt, in ein anderes Land einzumarschieren.
Die Bundesregierung müsse endlich Verantwortung übernehmen, fordert Neu, und handeln.
Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung endlich einmal klare Kante zeigt und sagt, wir werden keine Rüstungsexporte mehr machen, vor allem nicht in Krisengebiete. Und die Türkei und der Nahe Osten ist ein Krisengebiet.
Seit langem schon fordern Linke und Grüne einen generellen Stopp von Waffenlieferungen an den NATO-Partner Türkei, weil sie befürchten, dass deutsche Waffen gegen Kurden oder Andersdenkende im Land eingesetzt werden. Und zwar unabhängig davon, ob es juristisch fein formulierte Endverbleibsklauseln oder Einsatzbeschränkungen gibt, wobei letztere beim Leopard-2-Deal sogar fehlten. Durch die Bilder, die die türkischen Medien nun verbreiten, fühlen sich Linke und Grüne bestätigt. Für sie ist klar, dass es nicht mehr bei einer restriktiven, also sehr streng gehandhabten Rüstungsexportpolitik bleiben kann.
Ich kann nur sagen, es muss Schluss sein mit diesen Waffenlieferungen, es muss Schluss sein mit dieser Nachrüstung.
Diese Nachrüstung meint eine Modernisierung, eine Aufrüstung der besagten Leopard-2-Panzer. Die Bundesregierung hatte der Türkei zwischen 2006 und 2011 rund 350 dieser Kampfpanzer geliefert. Die türkische Regierung würde sie nun gern aufrüsten. Ein Wunsch, den Außenminister Gabriel noch vor zwei Wochen für nachvollziehbar hielt.
Jetzt gibt es ein Produkt, wo man solche Panzer gegen Minen schützen kann. Und da muss ich ganz offen sagen, sehe ich keine richtige Argumentation, warum wir das verweigern sollen.
Jetzt, so meinen nicht nur Grüne und Linke, gäbe es diese Argumente. Auch die Verteidigungsexpertin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, fordert, die Nachrüstungspläne auf Eis zu legen. Die Bundesregierung müsse zur völkerrechtswidrigen Invasion der Türkei endlich klar Stellung beziehen. Dass Gabriel gestern mit seinem türkischen Amtskollegen telefoniert hat, um seiner Sorge vor einer Eskalation der Lage in Nordsyrien Ausdruck zu verleihen, das ist der Opposition zu wenig. Sie erwarten von der Bundesregierung eine Erklärung mit Blick auf die aktuelle und die künftige Türkei- und Syrien-Politik.
Ob die nächste Bundesregierung wieder von einer großen Koalition gebildet wird, steht bisher ja noch nicht fest. Aber für den Fall der Fälle sind jetzt schon die Ausschussvorsitze verteilt worden. Größte Oppositionspartei wäre bei einem Bündnis von Union und SPD die AfD. Und darum bekommt sie den Vorsitz im wichtigen Haushaltsausschuss. Außerdem noch in zwei weiteren Ausschüssen, Recht und Verbraucherschutz sowie Tourismus. Bei anderen Posten für die AfD hatte es zuletzt ja gehakt. Darum die Frage an Julia Barth im Studio Berlin. Freut sich die AfD über diese Zuteilung?
Ja, das tut sie. Bernd Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer der Alternative für Deutschland, hat direkt gesagt, wir freuen uns sehr, diese wichtigen Ausschüsse erhalten zu haben. Und er hat das gleich mit dem Hinweis verbunden, dass das, wie er es nennt, unglückliche Netzwerkdurchsetzungsgesetz in die Kompetenz des Rechtsausschusses fällt, den die AfD ja leiten wird. Also da steckt doch die latente Drohung dahinter, dass sie versuchen will, diese Funktion zu nutzen, um es dem Gesetz möglichst schwer zu machen. Und was bei dem ein oder anderen Abgeordneten die Bauchschmerzen jetzt auch nicht kleiner machen wird, was die AfD und diesen Vorsitz betrifft. Ähnlich verhält es sich beim Haushaltsausschuss, der vor allem deshalb als sehr wichtig gilt, weil er erstens den Bundeshaushalt überwacht und zweitens, da jedes Gesetz durch muss, das Kosten verursacht. Aber dieser Ausschuss geht eben traditionell an die größte Oppositionsfraktion, also im Falle einer großen Koalition der AfD. Und da waren sich die Parteien schon in der vergangenen Woche einig, diese Gepflogenheit wird jetzt nicht geändert, nur weil es dem einen oder anderen vielleicht Unbehagen bereitet, dass die AfD den Vorsitz bekommt. 3 Ausschüsse stehen ihr nach dem Wahlergebnis ja ohnehin zu.
Aber das heißt, so ein Ausschussvorsitz, der ist dann auch schon wichtig? Oder wie viel Einfluss hat so ein Ausschussvorsitzender überhaupt?
Und das ist genau der Punkt, der deutlich macht, dass diese Aufregung, die da zwischenzeitlich herrschte, die Sache ein bisschen überhöht. Denn dieser Vorsitzende, der beruft Sitzungen ein, der leitet die Sitzungen und er bestimmt die Tagesordnung. Damit ist er in der Lage, Gesetze möglicherweise ein Stück weit zu verzögern. Das war es dann aber auch schon. Es ist sogar so, dass der den Ausschuss leitet, zu einer gewissen Überparteilichkeit verpflichtet ist. Und die Stimmenmehrheit im Ausschuss, die haben ja ohnehin die Regierungsfraktionen, wenn wir jetzt mal von einer Mehrheitsregierung ausgehen. Also ist es doch eher eine symbolische Machtposition, die weder für besonders viel Öffentlichkeit sorgt, noch dafür, dass man den Ausschuss inhaltlich da so nach seinem Gusto umkrempeln kann.
Und wie sieht es denn bei der Verteilung an die übrigen Parteien aus? Gibt es da noch Überraschungen?
Also wirklich Überraschung habe ich da nicht entdeckt. In weiten Teilen folgt das alten Traditionen, zum Beispiel, dass die Union wieder sowohl den Innenausschuss als auch den Auswärtigen Ausschuss bekommt, die SPD wieder Arbeit und Soziales und den Verteidigungsausschuss. Insgesamt müssen aber sowohl Union als auch SPD einige Ausschussvorsitze abgeben. Sie haben ja prozentual auch deutlich weniger Stimmen als beim letzten Mal bekommen. Und die Ausschüsse müssen jetzt ja auch unter 6 Fraktionen verteilt werden. Die Linke bekommt da unter anderem den Wirtschaftsausschuss. Die Grünen bekommen neu Verkehr dazu und die FDP freut sich über den Finanzausschuss und den für die digitale Agenda, passt ja auch zum Wahlprogramm der Liberalen. Wichtig noch dazu zu sagen, diese Ausschüsse sind alle nur vorläufig. Sie spiegeln ja in der Regel die Ministerien wider und weil wir jetzt eben noch nicht wissen, wie sind die denn zugeschnitten in einer künftigen Bundesregierung, kann sich auch der Zuschnitt der Ausschüsse noch mal ändern, wenn diese Regierung denn steht. Und sollte es doch nicht zu einer großen Koalition kommen, dann wird noch mal ganz neu gewürfelt.
Einordnung von Julia Barth in Berlin. In der Europäischen Union ist es ein bisschen wie in der katholischen Kirche. Wer Besserung gelobt und bereut, dem wird vergeben. Zumindest wenn es um Steueroasen geht. Die EU hat 8 Steueroasen wieder von der schwarzen Liste gestrichen, nach nur 1,5 Monaten. Mit der Liste sollte der öffentliche Druck auf diese Länder erhöht werden, für mehr Steuergerechtigkeit und Transparenz zu sorgen. Unter anderem Panama und Südkorea haben das jetzt zugesichert und stehen darum nicht mehr auf der Liste. Sebastian Schöbel berichtet aus Brüssel.
Vor nicht einmal 2 Monaten stand sie endlich, die schwarze Liste der Steueroasen, gültig in allen EU-Ländern. Nach Monaten harter Verhandlungen, bei der gut 200 Länder als potenzielle Kandidaten überprüft wurden, 17 blieben am Ende übrig und landeten auf der schwarzen Liste, darunter auch Panama, bekannt aus den Panama Papers. Und nun wurden 8 Länder wieder gestrichen, darunter auch Panama. Bundesfinanzminister Peter Altmaier war dennoch zufrieden.
Es zeigt sich, dass der Beschluss, den wir gefasst haben, tatsächlich Wirkungen hat.
Denn offenbar will kein Land auf dieser schwarzen Liste landen, weswegen schon vor Veröffentlichung der ersten Fassung etliche Regierungen, die im Visier der EU standen, Zugeständnisse in Steuerfragen gemacht hätten, so Altmaier.
Im Vorfeld der Erstellung der Liste hat die Liste stündlich um 2 oder 3 Namen abgenommen, weil es dann Staaten gab, die auf den Brief der Kommission geantwortet hatten.
Ein Brief, in dem die Kommission vor allem die Einhaltung der international vereinbarten Maßnahmen zum Kampf gegen Steuerflucht und Steuerbetrug anmahnte. Von den 17 Ländern, die schließlich auf der Liste gelandet sind, habe man einfach nichts gehört, so Altmaier.
Ich habe da nochmal nachgefragt, hat man sichergestellt, ob in dem und dem Land das eigentlich auch der Minister erfahren hat oder ist das irgendwo beim Praktikanten hängen geblieben im Büro und der hat es nicht erledigt. Das sind ja alles durchaus wichtige Fragen, weil es geht um einiges. So.
Nun kamen 8 weitere dieser erklärenden Briefe in Brüssel an. Nicht nur aus Panama, sondern auch aus Südkorea, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Mongolei. Was genau drinsteht, wozu sich die Länder also verpflichtet haben, ist allerdings bisher geheim. Die zuständigen EU-Finanzminister jedenfalls werden die Schreiben, Stand jetzt, nicht veröffentlichen, so Wladislav Goranow, Finanzminister Bulgariens, dessen Land gerade die Ratspräsidentschaft innehat. Ohne Genehmigung der betroffenen Länder wäre das unfair, denn wir haben zwar sehr konkrete Maßnahmen gefordert, aber nicht, dass diese auch öffentlich gemacht werden. Was umgehend für Kritik vor allem aus dem Europaparlament sorgte. Dort beklagte man den Mangel an Transparenz. Die EU müsse sich nun ganz darauf verlassen, dass die 8 Länder ihre Zusagen auch wirklich einhalten, ohne dass die europäische Öffentlichkeit weiß, was diese Zusagen überhaupt sind. Man werde das bis Ende des Jahres alles genau prüfen, versprach Bundesfinanzminister Altmaier. Bis dahin stehen die Länder auf einer grauen Liste, zusammen mit über 40 weiteren Ländern, die ebenfalls noch beweisen müssen, dass sie es wirklich ernst meinen mit dem Kampf gegen Steuerbetrug. Wobei, mehr als ein Imageschaden ist ein Eintrag auf der schwarzen Liste sowieso nicht. Sanktionen gibt es nämlich keine. Die EU-Kommission hatte diese immer gefordert und Altmaier zeigte sich nun gesprächsbereit.
Wenn sich herausstellen sollte, dass wir überall unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie das funktioniert, dann wird die Sanktionsdebatte automatisch wieder aufkommen.
Bis dahin aber bleibt die schwarze Liste der Steueroasen nur ein öffentlicher Pranger, mehr aber nicht. An dem stehen derzeit aus EU-Sicht nur noch 9 Länder, neben dem Königreich Bahrain, zum Beispiel Guam, Namibia, Samoa und Palau. Aber eben nicht Panama, trotz der Panama Papers.
Erst auf die schwarze Liste, dann wieder runter. Ist der Umgang der Europäischen Union mit Steueroasen sinnvoll? Ralf Siener kommentiert.
Der Schiedsrichter EU hat in Steuerfragen eine selbstverordnete Platzverweisallergie. Ihr bleibt bei den großen Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsplayern wie Panama, Barbados und Co. nur die schrille Trillerpfeife und die gelbe Karte. Die gelbe Karte ist im Fall der Europäischen Union grau, eine graue Liste. Eine Bewährungsliste. Die Steueroase Panama hat der EU treuherzig versichert, sie werde in Zukunft gar kein Paradies für Steuersünder mehr sein. Oh, wie schön ist Panama, war angeblich gestern. Prompt wäscht die EU Panama, Barbados und Co. rein von den Steuersünden der Vergangenheit und streicht sie von der schwarzen Liste. Statt diese Staaten so lange auf der schwarzen Liste zu halten, bis sie ihre Besserung bewiesen haben. Zum Beispiel durch die angemessene Besteuerung ihrer Kunden. Und zwar über einen ernstzunehmenden längeren Zeitraum. Doch die EU hat eine selbstverordnete Platzverweisallergie. Denn einige ihrer Mitglieder sind selber Panama. Die Niederlande, Irland, Malta, Zypern und Luxemburg schaden andere EU-Mitglieder durch milliardenschwere Mithilfe bei systematischer Steuervermeidung. Für Apple, Facebook, Starbucks und IKEA liegt Panama in der Nähe der Nordsee. Solange es Mehrheitsbeschlüsse in der Europäischen Union nur in Flüchtlingsfragen gibt und nicht in Steuerfragen und deshalb die Niederlande, Luxemburg, Irland, Malta und Zypern noch nicht einmal auf einer grauen Liste landen, ist es nur konsequent, dass Panama nicht auf der schwarzen Liste bleibt. Denn die EU leidet in Steuerfragen unter einer selbstverschuldeten Platzverweisallergie. Ihr bleiben nur die Trillerpfeife und die graue Karte. Es sei denn, die EU-Kommission greift stärker durch und trocknet die Steuerparadiese in der Europäischen Union systematisch aus. So wie sie das zum Beispiel mit Irland getan hat, im Fall von Apple. Der Konzern muss eine Milliardenstrafe zahlen. Da hilft ihm auch die Verlagerung in die USA nicht. Und Irland ist gezwungen, diese Milliardennachzahlung anzunehmen, weil es ansonsten eine Kommissionsklage vor dem Europäischen Gerichtshof riskiert. Mittlerweile ist EU-Wettbewerbskommissarin Vestager so gefürchtet, dass Unternehmensberatungen großen Konzernen davon abraten, die zum Teil paradiesischen Steuervorteile in der EU zu nutzen, weil es am Ende nur nichts als Ärger gibt und Rückzahlungen. Die Vertreibung der EU aus dem Steuerparadies, sie hat begonnen. Und deshalb kann auch Panama nicht darauf bauen, dass die Europäische Union auf Dauer ein Schiedsrichter mit Platzverweisallergie bleibt und die schwarze Liste nur ein böser EU-Traum.
Ralf Siener kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. An einer Schule in Lünen im Kreis Unna soll am Morgen ein Schüler einen anderen getötet haben. Der mutmaßliche Täter gerade mal 15, das Opfer 14 Jahre alt. Der verdächtige Junge wurde kurz nach der Tat festgenommen. Peter Fischer berichtet.
Eine Schule steht unter Schock. Kaum hat am Morgen der Unterricht begonnen, liegt in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen ein 14-jähriger Schüler tödlich verletzt am Boden. Er wurde umgebracht, das steht fest. Ein 15-jähriger Mitschüler gilt als Tatverdächtiger. Er wird nach kurzer Flucht festgenommen. Er soll den anderen Jungen erstochen haben. Die beiden Jungen sind Deutsche. Der mutmaßliche Täter hat auch noch die kasachische Staatsbürgerschaft. Für eine solche Bluttat findet dieser Mitschüler kaum Worte.
Ist schon traurig und ich finde auch, dass zum Beispiel jetzt so Fünftklässler so auch Angst haben, so vielleicht in die Schule zu kommen oder so. Aber ist schon echt krank.
Warum der 14-jährige Schüler umgebracht wurde, ist noch unklar. Beide sollen sich gekannt haben. Es soll zum Streit gekommen sein. Dieser Mitschüler erlebte die Situation kurz nach der Tat so.
Ich bin heute mit meinen Kollegen um 8 Uhr hier in die Schule gekommen. Da haben wir hier so einen Helikopter, einen Polizeiwagen und so alles gesehen. Danach bin ich sogar hier vor die Schule gegangen, habe ich auch gesehen, wie ein Lehrer so Erste Hilfe geleistet hat.
Aber vergebens. Der Junge erlag noch in der Schule seinen schweren Verletzungen. Schnell war für die Ermittler klar, hier handelt es sich nicht um einen Amoklauf, sondern um eine Einzeltat. Kurz danach konnten alle Schüler die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule verlassen. Seelsorger der Feuerwehr kümmerten sich um sie. Eltern, die ihre Kinder abholten, waren fassungslos. Sie konnten sich bislang nicht vorstellen, dass so etwas hier passieren kann. An einer Schule, die nicht als Problemschule gilt, sagt auch dieser Vater.
Ich weiß nicht, wie ist das passiert. Keine Ahnung. Das ist das erste Mal, dass das sowas passiert hier in Gesamtschule. Mein Sohn ist schon jetzt seit 5, 6 Jahren hier. Deswegen ist noch nie sowas passiert.
NRW-Innenminister Herbert Reul und Schulministerin Yvonne Gebauer haben den Angehörigen des getöteten Schülers ihr Mitgefühl ausgedrückt. Auch Lünens Bürgermeister Jürgen Kleinefrauens zeigt sich betroffen über die Bluttat.
Auch wenn es vielleicht keine Worte gibt, die jetzt Trost spenden können, so können wir doch zeigen, dass wir in Lünen in solchen Situationen zusammenstehen. Und deshalb werden wir morgen im Rathaus in Lünen und auch an allen Schulen und zu einer Schweigeminute treffen.
Unterdessen vernehmen die Ermittler weitere Zeugen, in der Hoffnung herauszufinden, warum ein minderjähriger Schüler einen anderen heute Morgen in Lünen umgebracht haben soll.
Die Kommentatoren der Zeitungen in Israel waren sich heute einig. So zionistisch wie US-Vizepräsident Mike Pence bei seiner Ansprache in der Knesset gestern, hat noch kein ausländischer Politiker geklungen. Mehrfach sagte er, dass die USA an der Seite Israels stünden. Und er kündigte den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem noch vor Ende 2019 an. Die israelische Regierung freut das, während die Palästinenser aus Wut über den Schulterschluss einen Streik ausriefen. Heute besuchte Pence zum Abschluss seines Besuchs noch die Klagemauer. Tim Assmann berichtet aus Tel Aviv.
Der Staatsgast hält kurz inne, dann schiebt er einen Bittzettel zwischen die Steine. Danach betet Mike Pence an der Klagemauer. Es ist der letzte offizielle Termin des US-Vizepräsidenten während dieser Reise. Und das Gebet an der Klagemauer passt zum Kontext der gesamten 2 Tage. Diese US-Regierung stellt sich deutlicher denn je an die Seite Israels. Stunden vor dem Kurzbesuch in der Jerusalemer Altstadt traf Pence mit Israels Staatspräsident Rivlin zusammen und er nutzte die Gelegenheit, um einmal mehr zu betonen, dass die USA weiterhin eine Lösung des Nahostkonfliktes zwischen Israelis und Palästinensern anstreben.
President Trump truly believes that the decision the United States has made.
Präsident Trump glaubt daran, dass die Entscheidung, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, nun ermöglicht, nach vorne zu schauen und in ernsthaften Verhandlungen einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Wie so eine Lösung des Konfliktes aus Sicht der USA konkret möglich sein soll, ließ Mike Pence erneut offen. Er wiederholte seine Ankündigung, dass die US-Botschaft bis Ende nächsten Jahres von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen soll. Israels Staatspräsident Reuven Rivlin dankte dem Gast für dessen starkes Bekenntnis zur US-israelischen Partnerschaft.
You are a dear friend to the Jewish people.
Sie sind ein treuer Freund des jüdischen Volkes und des Staates Israel. Ich danke Ihnen für Ihre Rede gestern, für die starken, warmen und sehr besonderen Worte, die Sie wählten. Im Schrein unserer Demokratie, unserem Parlament, der Knesset in Jerusalem, Israels Hauptstadt.
In our Parliament, in our Knesset at Jerusalem, the capital of the state of Israel.
Im Streit um das Nuklearabkommen mit dem Iran bekräftigte Pence, falls die Vereinbarung nicht geändert werde, würden die USA sie einseitig aufkündigen. Auch das eine Botschaft, die die israelische Regierung gerne hört. Für die rechtsreligiöse Regierungskoalition im Allgemeinen und den mit Korruptionsvorwürfen kämpfenden Premierminister Netanyahu im Besonderen verlief der Besuch des US-Vizepräsidenten äußerst positiv, bilanziert Sefi Ovadia, politischer Kommentator des israelischen Fernsehsenders Kanal 10. Aus Sicht Netanyahus wirkt das Verhältnis zwischen den USA und Israel, zwischen beiden Regierungen, durch diese Reise äußerst stark. Es war ein sehr warmer, unterstützender Besuch, das kann man nicht anders sagen. Es war nicht einmal ein Hauch von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Premierminister und Pence oder zwischen den Regierungen zu spüren. Dieses Fazit teilen die israelischen Medien mehrheitlich, auch der Kommentator der Tageszeitung Maariv, der jedoch die Frage aufwirft, wie viel der Besuch des US-Vizepräsidenten Israel wirklich bringt. Der Kommentator stellt fest, wenn Pence weg ist, sind die Araber immer noch da. Auf palästinensischer Seite gab es Proteste gegen den US-Vizepräsidenten. Im Westjordanland und in Ostjerusalem wurde ein Generalstreik ausgerufen. Schulen und Geschäfte blieben geschlossen. Palästinensische Politiker kritisierten die Rede von Pence im israelischen Parlament als einseitig. Sie fühlen sich durch den Besuch des US-Vizepräsidenten in ihrer Auffassung bestätigt, dass sich die USA als neutraler Vermittler aus dem Nahostkonflikt verabschiedet haben.
Die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos in diesem Jahr haben hoffentlich Mütze und Handschuhe im Gepäck. Denn in dem Schweizer Skiort hat es kräftig geschneit. Rund 3000 Besucher reisen an, darunter 70 Staats- und Regierungschefs. Am Donnerstag sogar auch US-Präsident Donald Trump. Eröffnet wurde das Treffen heute aber von Indiens Regierungschef Narendra Modi. Christiane Gronau berichtet aus Davos.
Er ist zum ersten Mal beim Weltwirtschaftsforum, der indische Premierminister Narendra Modi. Das typische Davos-Sprech würde er schon perfekt beherrschen, so eine Forumsteilnehmerin nach seiner Eröffnungsrede. Gemeint ist, wie er Chancen und Risiken beschreibt, denen die Welt gegenübersteht. Technologie und wirtschaftlicher Fortschritt schaffen neue Möglichkeiten. Aber diese Veränderungen bringen auch Abgrenzung mit sich und Spaltung. Deutlich wandte sich Modi gegen Protektionismus und warnte vor den Gefahren des Klimawandels. Klare Position also gegen US-Präsident Trump, der am Freitag in Davos erwartet wird. Die Gelegenheit, für das eigene Land vor so viel hochkarätiger Wirtschaftsprominenz zu werben, ließ sich Modi auch nicht entgehen. Die Wirtschaft Indiens sei stark, ebenso die Kraft, genau das anzugehen, was in diesem Jahr Motto des Weltwirtschaftsforums ist, eine gemeinsame Zukunft zu schaffen in einer zerrissenen Welt. Indien hat bewiesen, dass Demokratie, Respekt vor Verschiedenheit, Zusammenarbeit tatsächlich Streit und Spaltung überwinden können. Eine bessere Welt versprechen hier viele auf dem Weltwirtschaftsforum. Doch können sie wirklich was ändern? Frage an Mathieu Ricard aus Frankreich. Er ist buddhistischer Mönch und bietet den Topmanagern in Davos jeden Morgen Meditationsübungen an.
Si vous voulez, il y a un mélange, disons, de toutes les tendances. Il y a des gens qui viennent uniquement pour faire des affaires, mais il y a aussi des scientifiques, des entrepreneurs sociaux. Et si leur voix est écoutée, tant mieux.
Hier gibt es eine Mischung. Hier sind Leute, die machen nur Business, aber hier sind auch Wissenschaftler und soziale Unternehmer. Und wenn deren Stimme gehört wird, dann bringt das schon was. Mit seinem orange-roten Mönchsgewand fällt Mathieu Ricard auf in Davos. Sonst prägen Anzugträger mit dunklen Mänteln das Bild. Viele schwarze Limousinen, Soldaten und Polizisten an jeder Ecke, Hubschrauber kreisen. Und dann ist da noch dies. Das ständige Schaufeln und Schippen von Schnee. Ein Teilnehmer aus Kenia ist mit seinen Lederschuhen dafür nicht gut gerüstet, kommt alle paar Meter ins Rutschen.
I can tell you, I've never seen something like this in my life, coming from Africa, where you've got 12 hours of sunshine. I still ask myself, why am I here in this weather?
Er fragt sich, was er da macht im Schnee, aber er ist Optimist, wie so viele hier. Dass es zum ersten Mal seit Tagen aufgehört hat zu schneien und die Sonne scheint, vielleicht ein gutes Vorzeichen für das Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr.
Eigentlich logisch, Niki soll wieder Niki gehören. Der insolvente Ferienflieger, der zu Air Berlin gehörte und in den Pleitestrudel gerissen wurde, geht an Gründer Niki Lauda zurück. Der Ex-Rennfahrer hatte ja schon Lauda Air gegründet, 2003 dann Fly Niki, hatte sich dann aber bis 2011 immer weiter zurückgezogen und am Ende nichts mehr mit der Fluggesellschaft zu tun, die seinen Vornamen trägt. Jetzt doch wieder Horst Kleuser. Was hat den Ausschlag gegeben?
Nun, wir müssen ein bisschen zurückgucken. Mitte Dezember gab es ja plötzlich die Insolvenz, da waren 40.000 Fluggäste gestrandet und dann haben sich verschiedene darum beworben, denn anders als Air Berlin, und in den Sog ist ja Niki mit reingeraten, war Niki noch profitabel. Das war eine Fluggesellschaft, mit der andere was hätten anfangen können. Die Lufthansa hatte Interesse, da gab es aber die rote Karte aus Brüssel, da zog man sich zurück und dann ging es in die Insolvenz. Und den Zuschlag bekam zunächst IAG, das ist die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia. Ja, aber man hatte die Rechnung ohne eine Gruppe gemacht, die gesagt hat, Moment mal, das ist so ein österreichisches Unternehmen, da muss der Konkurs doch auch bitteschön in Österreich verhandelt werden. Da ging es dahin und da hat dann Lauda offenbar in der vergangenen Nacht den Zuschlag bekommen.
Und was macht denn eigentlich den Wert von so einer Fluggesellschaft aus?
Man denkt ja zuerst, das sind die Flugzeuge, die sind ja Millionen wert. Aber viele von denen fliegen interessanterweise jetzt schon bei Lufthansa. Die muss sie allerdings, wenn es nicht zu dem Kauf gekommen wäre, auch wieder abgeben. Aber das ist nur der materielle Punkt. Der andere, das Immaterielle, sind vor allen Dingen Luftrechte, also die Landerechte auf Flughafen. Es ist auch die Reputation eines Unternehmens, dass man sagt, okay, in der Vergangenheit hat Niki eigentlich tadellos die Feriengäste geflogen, also kann man darauf aufbauen, andere buchen weiter. Und es geht natürlich auch darum, dass man in der Zukunft gute Kontakte zu Kunden hat. Und die Kunden eines Ferienfliegers sind dann beispielsweise die Reiseveranstalter, die TUI oder Thomas Cook. Und das ist wahrscheinlich auch der Partner, der am Ende dahinter steckt, als potenter Investor. Und Thomas Cook hat übrigens jetzt schon eine eigene Fluggesellschaft, das ist die Condor.
Nun heißt es ja, die Belegschaft von Niki fände die Rückkehr zu Lauda Motion, so heißt die Dachgesellschaft, gar nicht gut?
Es gibt das Gerücht in der Branche, dass tatsächlich Niki Lauda in der Vergangenheit seine Mitarbeiter nicht besonders gut behandelt hat. Die waren nämlich nicht angestellt bei Lauda Air oder bei Niki, sondern bei einem Personaldienstleister, also so einer Leiharbeitsfirma, und wurden dann von Niki gebucht, eingekauft. Und da waren die Tarife nicht besonders gut. Ob nun tatsächlich, wie zu lesen ist, 200 Piloten gleich kündigen würden, das kann ich mir nicht vorstellen. Andererseits ist der Markt für Piloten in Europa gerade sehr, sehr gut.
Danke, Horst Kleuser. Eine Regisseurin aus Lübeck ist in diesem Jahr für den Oscar nominiert. Katja Benrath, 38 Jahre alt, mit ihrem Kurzfilm Watu Wote, All of Us. Erzählt wird darin eine wahre Geschichte aus dem Grenzgebiet zwischen Kenia und Somalia. Dort wurde 2015 ein Bus von der radikal-islamischen Terrormiliz Al-Shabaab überfallen. Muslime hatten sich damals schützend vor Christen gestellt. Die Oscar-Hoffnungen von Regisseur Fatih Akin sind dagegen geplatzt. Sein Drama Aus dem Nichts wurde nicht für den begehrten Filmpreis nominiert. Nicole Markwald aus Los Angeles über die weiteren Oscar-Anwärter, die zu nachtschlafender Zeit verkündet wurden.
Man möge es Schauspielerin Tiffany Haddish verzeihen, aber morgens um kurz nach fünf halbwegs elegant Namen wie Luca Giardino zu verkünden, der italienische Regisseur der Liebesgeschichte Call Me By Your Name, das klappt manchmal nur mit einem Lächeln und der flüsternden Unterstützung von Kollege Andy Serkis.
Luca Giardino and Luca Guadagnino.
Dagegen ging dem Duo der Name Guillermo del Toro leichter über die Lippen. Wie gut, denn kein Name und kein Film, nämlich The Shape of Water, das Flüstern des Wassers, wurde so oft genannt wie dieser. Mit gleich 13 Nominierungen ist The Shape of Water Favorit im Oscar-Rennen.
Vielleicht würde ich Sie warnen, dass dies eine Geschichte von Liebe und Verlust ist. Und von dem Monster, das versucht hat, alles zu zerstören.
Der Film des Mexikaners über eine stumme Putzfrau, gespielt von Sally Hawkins, die sich in ein Wassermonster verliebt, erhielt in allen technischen Kategorien eine Nominierung, sowie in den Hauptkategorien Bester Regisseur, Bestes Drehbuch, Bester Film. Es folgt mit insgesamt 8 Nominierungen das Weltkriegsdrama Dunkirk von Christopher Nolan. Unter anderem holte Hans Zimmer mit seiner Musik für den Film seine 11. Oscar-Nominierung. Spitzenreiter ist er damit nicht. Dieser Titel geht an Meryl Streep. Sie wurde als beste Schauspielerin für ihre Rolle in Die Verlegerin nominiert, ihre 21. Chance auf die Trophäe. Ebenfalls in der Kategorie vertreten Saoirse Ronan für Lady Bird, Margot Robbie für I, Tonya und Frances McDormand, die in 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri eine verzweifelte und rachsüchtige Mutter spielt, deren Tochter ermordet wurde.
Diese Reporterin hofft, dass das endlich das Ende bedeutet für diese sonderbare Geschichte der 3 Billboards.
Scheiß bedeutet das, du behinderte Kuh. Das ist erst der verkackte Anfang. Sende das mal in deiner Guten Morgen Missouri Frühstücksfernsehen. Scheiße, du Miststück.
Tragikomödie ist mit insgesamt 7 Nominierungen auf Platz 3 der Oscar-Favoriten, darunter auch als bester Film.
Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.